Ja, einen schönen guten Tag. Ich habe meinen nächsten Interviewpartner hier. Einen schönen guten Tag.
Ja, hallo. Guten Tag.
Bitte stellen Sie sich doch zunächst einmal kurz vor. Also, darunter können Sie fassen und beantworten, wie Sie es möchten. Name, Alter, Wohnort, Beruf, vielleicht der Familienstand, was Sie uns sagen.
Ja, also ich bin Sam Peters, komme aus dem schönsten aller Bundesländer, Sachsen-Anhalt. Und wohne zwar in der Nähe von Wernigerode, arbeite aber in Magdeburg. Das ist dann ein täglicher Arbeitsweg von gut 2 Stunden etwa mit dem öffentlichen Personennahverkehr.
Eine Fahrt oder?
Eine Fahrt. Und in Magdeburg, das ist sozusagen eigentlich der Lebensmittelpunkt, wenn man es mal so will, ist dann leite ich die Blickpunkt Augeberatungsstelle in Magdeburg. Derer haben wir ja in Sachsen-Anhalt 4 Beratungsstellen. Und dann bin ich noch der Koordinator im Lande Sachsen-Anhalt für Blickpunkt Auge. Und wir haben auch ein Beratungsmobil, mit dem wir auch heute hier in Marburg sind, wo man sich das Fahrzeug noch angucken kann. Ja, verheiratet bin ich auch. Hab 2 Kinder, die aber schon lange nicht mehr zu Hause wohnen, haben ihr eigenes Leben. Ja, ich glaube erstmal so.
Ja, gerne. Möchten Sie uns auch etwas zu Ihrer Sehbehinderung sagen?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich bin von Geburt an sehbehindert. Daher ist es für mich eigentlich nie irgendwo groß Thema. Ich mache es auch nicht zum Thema. Aber man merkt es dann halt doch, wenn mal irgendwo auf den gewohnten Wegen Baustellen sind oder sich irgendwas verändert hat, dass man dann doch sehbehindert ist. Oder im alltäglichen Leben, dass man irgendwelche Menschen nicht über die Optik erkennen, sondern eben wie auch der Blinde mehr oder weniger an der Stimme dann plötzlich hört, wer das alles um einen drum herum wurde. Gerade so hier bei den vielen Menschen ist es ja dann doch problematisch.
Ja.
Aber ich habe so etwa 10% Sehkraft auf dem besseren Auge etwa. Damit kann ich durch viele Maschen durch, ne? Bekomme kein Blindengeld oder Sehbehindertengeld, auch nicht bei uns in Sachsen-Anhalt haben wir auch Sehbehindertengeld. Gerade noch so den Schwerbehindertenausweis und dann war es das eigentlich.
Ja. Herr Peters, wie würden Sie sich als Kind beschreiben?
Als Kind?
Ja.
Wenn ich noch Kind wäre.
Als Sie Kind waren, wie würden Sie sich als Kind beschreiben?
Eine schwere Frage. Ja, ich war ein Kind oder bin ein Kind von 4.
Ja.
Drittel von 4.
Oh. Hört sich nicht einfach an, oder?
So, dass nicht so ganz einfach, nicht so ganz einfach, nein.
Ja.
Aber wir haben uns recht gut verstanden und die Sehbehinderung war da auch nie ein Problem.
Ja.
Das macht dann vieles, ja, man hat dann eigentlich viele Sorgen nicht irgendwo.
Ja.
Bin aber dann als Kind in eine Sehbehindertenschule gegangen, nach Halle an der Saale, falls das jemand kennt, auch aus dem Hessischen sicherlich. Und habe dann letzten Endes ja abgekoppelt von der Familie, ne, die ganze Woche in Halle gewohnt.
Ja.
Da wird dann die Familie doch ein bisschen fremd.
Ja.
Wochenende bestand ja dann daraus, dass man, lass mich überlegen, samstags 19 Uhr etwa zu Hause war ich. Dann 19,
doch
genau,
schon,
19 Uhr abends samstags zu Hause. Und sonntags durfte ich dann noch zu Hause bleiben und bin dann morgens um 4 mit dem Zug nach Halle gefahren und dann montags früh 7 Uhr begann er dort die Schule, da kam ich dann ein paar Minuten zu spät. Ja, so ungefähr war es.
Und ab wann ging das, also ab wann haben Sie das selber gemacht? Also schon
die Fahrerei, das ging schon in der ersten Klasse los, ja. Mit Begleitung.
Allein?
Nee, nee, mit Begleitung meiner Oma.
Ah, ja.
Ne, bis etwa 25 Kilometer von zu Hause weg.
Ja.
Da musste ich dann nochmal umsteigen, da hat sie mich dann noch in einen anderen Zug gesetzt. So, und da bin ich eigentlich schon alleine gefahren. Also wir hatten damals noch nicht so dieses begleitete Fahren,
ja,
wie es damals dann ein paar Jahre später aufkam, das gab es bei uns damals noch nicht.
Ja.
Und ich bin ja ein sehr pflichtbewusster Schüler gewesen.
Ach, okay, also ich glaube...
Ich bin also immer in der Schule angekommen und auch immer wieder nach Hause gefunden.
Ah ja.
Das war also möglich. Und das war auch in Halle ganz einfach. Man ist aus dem Bahnhof raus, wer es kennt, zum Zellmannplatz gelaufen, dort fuhr die 3. Und in der blieb man sitzen bis in die Haltestelle dann kam, wo man aussteigen musste.
Würden Sie rückblickend sagen, trotz dieser ganzen Widrigkeiten, aber es gab ja auch schöne Momente, oder wo man sich einfach, wo das Sehbehindertsein keine Rolle gespielt hat, wie Sie gesagt haben, dass Sie ein glückliches Kind waren?
Ich denke schon, doch. Also Sehbehinderung hat nie die große Hauptrolle gespielt in meinem Leben. Es ist auch in DDR-Zeiten vieles abgenommen worden, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Ne? Heute ist ja doch einiges anders.
Ja.
Es fuhren sehr viele Busse und Züge. Also der öffentliche Personennahverkehr war deutlich besser,
also
heute in manchen Gegenden noch ist.
Ja.
Insofern gab es da die Probleme nicht groß.
Ja.
Die Probleme werden dann später jugendlich.
Ja, also da kommen wir jetzt vielleicht was. Mal gucken. Wie haben Sie sich als Kind Ihr späteres Leben so vorgestellt? Gab es da eine Vorstellung?
Lokführer werden?
Na klar. Spannend.
Warum gerade Lokführer? Weil es Zug gefahren. Wenn man da Zug fährt und das geht, ne, dann will man ja, lass auch mal die Lok rein. Ich durfte auch einmal rein, weil ich immer gewunken habe. Hat er mich auch mal reingeholt, der Lokführer. Und natürlich, wenn der Zug losfährt, dann muss man wieder raus.
Das
war schon was. Nö, war ich Lokführer damals.
Und wie hat sich Ihr Leben dann entwickelt?
Ja, dann habe ich tatsächlich eine kleine Krise gehabt in meinem Leben, so in etwa der 5. Klasse. Da kam ich mit der Stadt Halle nicht mehr klar. Lag wahrscheinlich an der Industrie. Ich bin ja, wie gesagt, aus der Nähe von Wernigerode. Wir haben am Wald gewohnt, fast im Wald. Da war frische, klare, leise. Da war frische, klare Luft. Es war leise. Da kommst du da in diese Industriestadt Halle. Damals vom Braunkohlen beherrscht. Ja. Das hat offensichtlich bei mir Probleme. Ich weiß noch, dass ich dann mal irgendwann zu Hause auch zusammengebrochen bin. Und dann musste ich bei der Schulpsychologin irgendwelche Postkarten zusammensortieren, was dem Seres entsprach noch, ne? Und irgendwelche auch Fragen beantworten.
Okay.
Deshalb heute, ja.
Hat sie denn auch gefragt, warum das so war? Oder hat sie irgendwelche
Postkarten
Fragen? Passt irgendwie gar nicht so. Dem, was Sie gerade geschildert
haben. Also irgendwelche Bilder da halt zusammensortieren.
Ich hoffe, Sie verstanden Ihr Handwerk.
Ja, ich hoffe es auch.
Ja.
Auf jeden Fall war dann die Konsequenz daraus, dass ich umgeschult wurde.
Ja.
Und dann bin ich bei uns in eine Schule gegangen, das war eine Schule für Körperbehinderte.
Okay.
Die hatten dann zu dieser Zeit, als ich dort da auch hinkam, hatten die tatsächlich dann auch sehbehinderte Kinder, mehrfachbehinderte Kinder.
Aha.
Das kam so langsam dann auch, die Mehrfachbehinderung.
Aha.
Und das war dann für mich ein Schulweg von 4 Minuten.
Ah, oh, das ist ja schon.
War natürlich genial.
Ja, das glaube ich.
Und dann habe ich festgestellt, nee, es gibt eigentlich noch mehr. Du willst, heute heißt es ja Gymnasium, früher erweiterte Oberschule.
Ja.
Heute Gymnasium. Und dann bin ich dann nach von mir aus, habe ich mich dann nach Königshausen hin in die Schule sozusagen qualifiziert.
Ah ja.
War ja nicht mit Bewerben, ne?
Ja.
Also die Schulleistungen mussten ja schon ausreichend sein,
ja,
damit die Lehrer dann sagten, okay, wir können den dahin delegieren.
Ja.
Delegieren.
Ja.
Genau. So. Ja. So, dann bin ich natürlich zu Hause gegangen.
Aha.
Immer noch so, da war dann der Berufswunsch schon Tontechniker.
Ah ja.
Ne, Rundfunk.
Okay.
Da wurde ich dann allerdings abgelehnt mit der Begründung, ja, wir haben sehr viele visuelle Medien, muss viel visuell kontrolliert werden, ist dann wohl doch nichts für den Jungen.
Okay, wegen der Sehbehinderung.
Genau, wegen der Sehbehinderung.
Mhm. Ja,
dann hatte man schon mal wieder so einen Knick da in der Hinsicht.
Ja.
Und dann blieb übrig Wirtschaftsjurist. Und das war zu DDR-Zeiten so was Trockenes irgendwo in so einem staubigen Verlies in so einer Firma. Da habe ich gesagt, nee, das will ich auch nicht.
Am König Wusterhausen haben Sie da schon Abitur gemacht? Oder?
Da wollte ich Abitur machen.
Ja.
Und da habe ich dann gesagt, nee, um als Wirtschaftsjurist zu enden, musste ich nicht noch 2 Jahre länger hier rumhängen als Abiturmensch.
Ja.
Dann gehst du in der 10. Klasse ab und wirst Physiotherapeut.
Ah ja.
Das war ja dann in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz.
Ja.
Und da waren wir seinerzeit die erste Physiotherapieklasse, die das im Direktstudium erlernt hat.
Ah, ach, wieder was Neues.
Wieder was Neues.
Also ist ja wirklich spannend. Immer der Erste und immer was Neues. Ne?
Ja, das ist so komisch.
Spannend.
Und wir hatten dann, das waren die 3, 4 Jungs, oder wie viele wir da waren, komplett abgegangen.
Ja.
Und kurioserweise kamen dann zwei, drei Mädels von unserer Klasse, die dann noch Abitur gemacht haben,
okay,
auch an die Physiotherapie-Schule, natürlich nicht unsere Klasse,
nee,
und haben dann auch in Anführungszeichen nur Physiotherapie und studiert. Das war damals ein Studienfach.
Okay.
War auch schön, das gab dann ein Stipendium, das waren zu der Zeit immerhin 200 Mark,
ja,
auch sehr viel Geld. Und davon gingen dann noch 51 Mark gingen ab für das Internat, also auch da musste man damals schon für bezahlen.
Ja. Haben Sie denn dann später auch noch als Physiotherapeut gearbeitet?
Oder? Ich habe dann als Physiotherapeut gearbeitet, habe mich, man wurde ja zu dieser Zeit mehr oder weniger dahin gezwungen, wo man einen haben wollte.
Ja.
Das wollte ich aber nicht. Und habe dann meine Frau auch kennengelernt, meine jetzige und heutige Frau kennengelernt damals.
Mhm.
Und wir sind dann nach Bad Süben gezogen, das ist bei Leipzig, stammt hierher.
Mhm.
Und da haben wir dann im Moorbad gearbeitet.
Mhm.
War eine tolle, interessante Arbeit, immer viele neue Leute,
ja,
Krankheitsbilder.
Ja, klar. Mhm.
Und dann irgendwann sind wir in Richtung Harz gezogen, in das kleine Vorharz-Dorf. Da hatten wir dann eine Art kleine eigene Praxis, in einem Landambulatorium nannte sich das damals, das ist eine kleine
Hört Arzt- sich nach Kur an, oder?
Irgendwie. Ja, hört sich an, ist es aber nicht, nämlich es ist eine Arztpraxis, wo dann eine Physiotherapie mit angegliedert war, für die Bauern auf dem Dorf. Und das war dann wie unsere eigene Praxis, wo wir dann bis hin von Patientenbestellungen Rezepte abrechnen. War nicht ganz so viel wie heute.
Das war aber noch zu DDR.
Alles noch zu DDR.
Ah, ja.
Genau.
Und wie sind Sie dann zum Blinden- und Sehbehinderten?
War ich ja schon als Jugendlicher drin.
Ja.
Im Blinden- und Sehbehindertenverband in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Und bin es auch mehr oder weniger geblieben.
Ja.
Aber halt, wie das ist, als Jugendlicher, wenn man das umzieht, dann bleibt ein bisschen auf der Strecke.
Ja, ja.
Und wenn dann die Kinder da sind, dann auch noch ein bisschen.
Ja.
Ja, und dann sind wir von Wasserleben aus, hatten wir eine Mietwohnung und dann gab es ja mit der Wende die Möglichkeit, dass auch Blinde und Sehbehinderte sich ein Haus irgendwie finanzieren können.
Ja.
Das für diese Zeit ein Hausbau war ja schwierig, da musste man ein Auto fahren können,
ja,
und irgendwie sich so ein Fahrzeug oder Leute organisieren können und das haben wir für uns nicht als gute Kunden.
Mhm.
Ja, dann haben wir uns ein Haus gebaut und dann habe ich bei einem Friseur angefangen zu arbeiten.
Und die Praxis war dann aber zu?
Nein, die gab es noch. Die gab es noch. Meine Frau ist dann noch geblieben.
Ah ja.
Aber wir haben halt gemerkt, dass es nach der Wende weniger wurde.
Ja, ja.
Und da habe ich gesagt, wir müssen uns jetzt ein bisschen breiter aufstellen. Nicht beide beim selben Arbeitgeber arbeiten.
Ah ja.
Das war ja bis dahin so.
Ja, ja, klar.
Und da habe ich dann bei einem Friseur angefangen.
Aha.
Als Physiotherapeut.
Ach.
Ja,
das konnte mir beim Haare schneiden, die Schultern massieren.
So ungefähr. Nannte sich Haus Aphrodite, haben auch einige falsch verstanden.
Ja, das hat sich auch irgendwie zweideutig anders.
Aber Aphrodite ist ja auch die Göttin der Schönheit.
Ja.
Und wir hatten dann dort eine Physiotherapiepraxis eigentlich. Also wir sollten das eigentlich wirklich, wie Sie schon sagten, irgendwie so nebenbei mal Leute massieren, naja. Und da haben wir gesagt, nee, wir sind Physiotherapeuten, wir wollen Ihnen richtig eine vernünftige Praxisarbeit leisten, mit Kassenabrechnung.
Okay.
Und dann haben wir das dem Chef so aus dem Kreuz geleiert und der hatte auch ein Schwimmbad mit einer Sauna dran.
Ach.
Ja, und da hatten wir dann richtig fest zu tun. Ich war dann da der Leiter und wir hatten noch 1, 2, 3, 4 Mitarbeiter und 2 Hilfskräfte, also es war schon ein recht großes Team.
Und dann ist das irgendwann dann gab es irgendwann nicht mehr, oder wie sind Sie dann schlussendlich zu Ihrem...
Die haben dann 2003 gesagt, wir wollen etwas umprofilieren und es würde sich nicht rechnen.
Ja.
Es kam aber raus, dass die Buchhalterin 2 Jahre später entlassen wurde.
Ah, ja.
Mehr brauche ich jetzt dazu nicht
sagen. Nee, das ist, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer verstehen das schon. Das ist ja nicht so ein Einzelfall. Ne?
Genau, ich war dann arbeitslos.
Ja, ja.
Und habe mich dann auch paar Mal beworben, auch bewerben müssen.
Ja, ja.
Und dann hieß es, spätestens wenn, da habe ich ja nie ein Geheimnis draus gemacht, wenn die dann das Wort Sehbehindert lasen, Stelle schon weg oder irgendwelche Reden gefunden.
Ja,
ne? Ich habe mich selbst auch mal in Goslar beworben, was für mich eigentlich so ohne weiteres gar nicht möglich war, zu der damaligen Zeit vom öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Die haben, oh ja, toll und wunderschön.
Und dann hat eine Bewerbung beim Blinden- und Sehbehindertenverein in Sachsen-Anhalt irgendwann eingeschlagen.
Ah, das kommt doch noch.
Ja, aber wir müssen ein bisschen abkürzen, denn Sie wissen ja, draußen haben wir noch mehr Interviewpartner. Genau, ich habe auch noch dann, mehrere Fragen, die sich auch noch nicht durch.
Ach so.
Ja.
Und dann kam also die Stelle, dass der Blinden- und Sehbehindertenverband eine Stelle ausgeschrieben hat.
Ja, ja.
Und da habe ich mich dann auch beworben. Ja. Waren wohl mehrere Bewerber und daraufhin habe ich die Stelle bekommen.
Ja, super. Was würden Sie rückblickend sagen, Herr Peters, worauf sind Sie am meisten stolz?
Kann man so eigentlich gar nicht direkt sagen. Ja, dass wir unser Privatleben eigentlich, doch, das kann man so sagen. Trotz der vielen Zeiten, die ich ja dann auch nicht zu Hause war oder die wir beide auch durch den Beruf, meine Frau ist ja auch noch heute Physiotherapeutin und dadurch durch Schichtsystem, also wir sehen uns sehr selten, haben aber, möchte ich sagen, doch ein Top-Familienverhältnis und auch mit unseren Kindern. Und die helfen uns auch, wenn sie können, nach Möglichkeit, das ist ja das Schöne, sie haben beide keine Sehbehinderung, sind da also voll leistungsfähig in dem Bereich.
Ja.
Doch da sind wir schon drauf stolz, dass wir uns das Private haben nie aus der Hand geben müssen.
Das verstehe ich. Wer oder was hatten den größten Einfluss auf Ihr Leben?
Na, ich denke auf jeden Fall die Eltern.
Ja.
Und bei mir möchte ich zumindest für mich sagen, auch das Internat am Ende. Da war man ja eine große Zeit seines Lebens.
Ja, ja. Verstehe ich. Das stimmt. Und da kommen wir schon zur letzten Frage.
Schade.
Was ist das Wichtigste, was Sie bisher in Ihrem Leben gelernt haben?
Respekt voreinander haben. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Egal, ob sehbehindert oder nicht, versuchen, Verständnis aufzubringen für den anderen, ist eigentlich ein ganz wichtiger Fakt. Und auch gerade in der heutigen Zeit, wo es dann auch um die ganze Ausländerpolitik geht, beziehe ich das jetzt aktuell in dieser Hinsicht da auch mit ein.
Ja.
Das ist also, denke ich mal, der wichtigste Punkt.
Respekt, das stimmt. Das muss ich auch sagen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich danke Ihnen für das Spannende in Ihrem Leben, für den Einblick in Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und heute noch viel Spaß beim Festival.
Danke.
Dankeschön fürs Interview.
Danke, das wünsche ich Ihnen und Ihren Hörern natürlich auch. Und ich hoffe, wir hören uns mal irgendwo wieder.
Da bin ich von überzeugt. Alles Gute. Dankeschön.
Tschüss.